SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Freikaufen geht nicht, sagt das Bundesgericht und steckt den Millionenerben Karl Hirschmann ins Gefängnis. Der 3 Milliarden Gewinn der Credit Suisse, Geld, das die Bank gut gebrauchen kann für den Justizstreit mit den USA. Salto rückwärts in Sochi. Im Slopestyle ändern die Organisatoren ziemlich überraschend das Reglement. Um 13 Uhr immer günstiger telefonieren im Inland, eine Konkurrenz, die hellwach ist, Milliardeninvestitionen in den Breitbandausbau. Die Swisscom steht vor vielen Herausforderungen. Ihr neuer Chef, Urs Scheppi, ist bei uns im Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Simon Loy. Ich wünsche Ihnen einen guten Mittag. Die Nachrichten hat Christoph Studer.
Der Millionenerbe Karl Hirschmann muss definitiv ins Gefängnis. Das Bundesgericht hat seine Beschwerde gegen ein Urteil des Zürcher Obergerichts abgewiesen. Hirschmann habe sich der sexuellen Nötigung und mehrfachen sexuellen Handlungen mit einem Kind schuldig gemacht. Hirschmann hatte dem Mädchen und dessen Mutter eine Wiedergutmachung in unbekannter Höhe bezahlt. Die beiden sahen danach von einer Strafverfolgung ab. Doch das Bundesgericht kommt nun zum Schluss, sexueller Kindsmissbrauch dürfe grundsätzlich nicht straflos bleiben. Nun muss der 33-Jährige ein Jahr ins Gefängnis. Die Credit Suisse hat im vierten Quartal 2013 deutlich weniger Gewinn gemacht, als die Experten erwartet hatten. Im Investmentbanking resultierte wegen Rückstellungen gar ein Minus. Auf das ganze Jahr gesehen verdiente die Grossbank gut 3 Milliarden Franken, so viel wie seit 4 Jahren nicht mehr. Die Swisscom hat nach eigenen Angaben stark zugelegt im Fernsehgeschäft. Firmenchef Urs Scheppi sagte, das Telekomunternehmen zähle mittlerweile 1 Million TV-Kunden. Immer beliebter seien zudem sogenannte Bündelverträge, bei denen die Swisscom-Kunden mehrere Dienstleistungen zusammen abonnierten, so etwa Fernsehen und Handy. Insgesamt stieg der Umsatz des Unternehmens letztes Jahr um 0,4% auf 11,4 Milliarden Franken. Der Gewinn ging allerdings zurück um fast 7% auf 1,7 Milliarden. Der Milchverarbeiter Emmi hat im letzten Jahr deutlich zugelegt. Der Umsatz des gesamten Konzerns stieg um gut 10% auf 3,2 Milliarden Franken. Hauptverantwortlich für das Wachstum sei das Auslandgeschäft, teilte der Milchverarbeiter mit. Dank neuer Produkte habe man auch im Inland zugelegt. Den Gewinn für das vergangene Jahr gibt Emmi Ende März bekannt. Die Stimmung der Konsumenten hierzulande hat sich weiter verbessert. Das zeigt die neueste Umfrage des Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO, an der letzten Monat 1200 Personen teilgenommen haben. Die Schweizer Haushalte seien zuversichtlicher als noch im Oktober, was die allgemeinen Wirtschaftsaussichten und auch die persönliche finanzielle Lage betreffe. Etwas weniger positiv schätzen die Konsumenten die Arbeitsplatzsicherheit ein. Im Kanton Bern soll die Beschaffung von Informatiklösungen bei der Kantonspolizei unter die Lupe genommen werden. Polizeidirektor Hans-Jörg Käser hat eine Untersuchung angeordnet durch die kantonale Finanzkontrolle. Entsprechende Zeitungsmeldungen hat Käser inzwischen bestätigt. Demnach geht es um die Vergabe verschiedener IT-Aufträge an eine Firma, in deren Geschäftsführung ein Bruder des Technikchefs der Polizei Einsitz hat. Insgesamt geht es um Aufträge, die die Polizei knapp 3 Millionen Franken kosteten. Der mutmaßliche Mörder der 19-jährigen Marie wird aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens als Psychopath eingestuft. Der 36-Jährige sei Zeit seines Lebens nicht therapierbar, teilte die Waadtländer Staatsanwaltschaft mit. Aber er sei strafrechtlich voll zurechnungsfähig. Laut Gesetz muss nun ein zweites Gutachten zu einem ähnlichen Schluss kommen. Dann könnte die Justiz einen Antrag auf eine lebenslange Verwahrung stellen. Marie war im Mai in Bayern entführt worden. Der mutmaßliche Täter führte die Polizei später in einem Wald zur Leiche der Frau. Die italienische Marine hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf heute mehr als 1100 Flüchtlinge gerettet. Die Menschen waren vor der Küste Siziliens auf 9 großen Flüssen unterwegs, wie die Behörden mitteilen. Im vergangenen Jahr habe sich die Zahl der Flüchtlinge, die von Nordafrika über das Mittelmeer nach Italien gekommen seien, mehr als verdreifacht. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat sich im russischen Sotschi für die Rechte von Homosexuellen stark gemacht. Bei der Eröffnung der offiziellen Sitzung des Internationalen Olympischen Komitees sagte Ban, alle müssten ihre Stimme erheben bei Angriffen auf Lesben, Schwule und Bisexuelle. Olympiagastgeber Russland steht seit Monaten in der Kritik, seit das Parlament die Meinungsäußerungsfreiheit von Homosexuellen eingeschränkt hat. Moskau begründet diesen Schritt mit dem Schutz Minderjähriger vor, Zitat, unmoralischer Propaganda. Bereits vor der offiziellen Eröffnung haben heute in Sotschi die ersten Wettkämpfe begonnen, so die Qualifikation im Slopestyle. Dabei fahren Snowboarder über Hindernisse und machen möglichst schwierige Sprünge. Die Organisatoren haben nun kurzfristig die Regeln geändert. Damit kein Wettkämpfer vor der Olympiaeröffnung nach Hause muss, bleiben auch jene im Rennen, die die Qualifikation eigentlich nicht bestanden haben. Davon hat auch der Schweizer Snowboarder Lucien Koch profitiert.
Es ist 12.36 Uhr, Sie hören Rendezvous. Sex mit einer 15-Jährigen muss bestraft werden, gleich mehr zu Karl Hirschmann und seiner Gefängnisstrafe. Dann David gegen Goliath, wenn Steuerbehörden komplexe Firmenkonstrukte durchleuchten müssen.
Das ist generell noch sehr gut in der Schweiz, dass wir eine Steuerkultur haben, die auf Vertrauen besteht.
Gespräch mit der Steuerbehörde Zug. Die vielen Baustellen des Hansjörg Käser, warum der Berner Regierungsrat schon wieder was untersuchen lassen muss. Schließlich kein Zugriff auf diese Seiten. Die Türkei verschärft die Internetkontrolle.
In Zukunft wird es dann so sein, dass eine Behörde, die Telekommunikationsbehörde, nach eigenem Ermessen, nach eigenem Gutdünken entscheidet, welche Seite schädlich und welche nicht schädlich ist.
Und die Opposition ruft Zensur. Jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.185 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 22,22 gehandelt und der Dollar zu 90,36 Rappen. Das Wetter, trotz Wolkenfeldern, bleibt es heute den ganzen Tag freundlich und vielerorts auch sonnig. Morgen Freitag ziehen aus Westen und Süden Regen und Schnee auf. Die Temperatur zwischen 6 und 11 Grad.
Sex mit Minderjährigen muss bestraft werden, auch wenn sich der Täter mit dem Opfer gütlich geeinigt hat. Das hat das Bundesgericht heute im Fall des Zürcher Millionenerbens Karl Hirschmann entschieden. Und es kennt kein Pardon, Hirschmann muss definitiv ins Gefängnis. Aus Lausanne, Sascha Buchbinder.
Als Clubbesitzer ist er in Zürich eine bekannte Figur, Karl Hirschmann. Richtig bekannt allerdings wurde er nicht wegen seiner Partys, sondern wegen seiner Ausschweifungen. Vor gut einem Jahr wurde Karl Hirschmann vom Zürcher Obergericht wegen sexueller Nötigung und Sex mit einem Kind zu 32 Monaten Gefängnis verurteilt. Doch Hirschmann gelangte ans Bundesgericht. Sein Opfer habe doch gesagt, sie verzichte auf eine Bestrafung ihres Ex-Liebhabers, wandte Hirschmann ein. Tatsächlich sieht das Gesetz vor, dass auf eine Strafe verzichtet werden kann, wenn jemand seine Tat bereut und sie wieder gut macht. Die Voraussetzung dafür ist allerdings nicht nur, dass der Täter den angerichteten Schaden behebt. Voraussetzung ist auch, dass das öffentliche Interesse an einer Verurteilung gering ist. Davon aber, so das Bundesgericht, könne im Fall Hirschmann keine Rede sein, denn Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren vor sexuellen Handlungen Erwachsener zu schützen sei wichtig, urteilt das Bundesgericht. Die Richter halten Karl Hirschmann noch einmal vor, dass er das wahre Alter des Mädchens hätte wissen können, als er sich, damals 30-jährig, von der 15-Jährigen befriedigen ließ. Er habe auch gewusst, dass das Mädchen Jungfrau war, bevor er mit ihr Sex hatte. Das öffentliche Interesse, dass solche sexuellen Handlungen mit Kindern bestraft werden, sei hoch, hält das Gericht fest. Daran ändere auch die Erklärung nichts, dass Mutter und Kind auf eine Bestrafung verzichten. Seine Reue, die finanzielle Wiedergutmachung durch den reichen Angeklagten, wirke strafsenkend. Aber dass die Justiz deswegen ganz auf eine Strafe verzichten könnte, schließt das Bundesgericht aus. Es bleibt also dabei. 32 Monate Gefängnis für Karl Hirschmann, wovon er 12 Monate absitzen muss.
Hat die Berner Ammann-Gruppe unter Johann Schneider Ammann legal Steuern gespart? Die Berner Steuerverwaltung schaut nach den Vorwürfen der Rundschau nochmals genauer hin. Doch wie durchleuchten Steuerverwaltungen grundsätzlich solch große Unternehmen? In Zug zum Beispiel, wo viele Firmen ihren Sitz haben, die Steuern sparen wollen und daher meistens ziemlich kompliziert aufgestellt sind. Wo beginnen Sie da mit der Kontrolle? Das fragte ich Philipp Moos, er ist stellvertretender Amtsleiter der Steuerverwaltung Zug.
Also die Kontrolle solcher Gesellschaften passiert in der Regel bereits schon, bevor sie solche ausländischen Gesellschaften aufsetzen, indem nämlich, dass diese Konzerne das geplante Vorhaben der Steuerverwaltung offenlegen im Sinne einer schriftlichen Vorabanfrage, die dann auch geprüft wird von unsererseits und die steuerliche Würdigung auch bestätigt wird.
Also die Firmen, die kommen mit ihren Anwälten zu Ihnen, zeigen Ihnen ein Konstrukt und Sie sagen dann Daumen rauf oder Daumen runter.
Genau, so in etwa so geht das. Das ist dann aber schriftlich auch der Sachverhalt im Detail beschrieben und die steuerliche Würdigung dazu auch. Unsere Beurteilung ist dann eben Daumen rauf oder Daumen runter. Wenn es Daumen rauf ist, dann wird auch unsererseits das schriftlich bestätigt.
Also letztlich vertrauen Sie diesem Papier, das Ihnen da vorgelegt wird?
Das ist so und das ist generell noch sehr gut in der Schweiz, dass wir eine Steuerkultur haben, die auf Vertrauen besteht. Aber natürlich wird eben dieses Vertrauen auch kontrolliert seitens der Behörde. Das heißt, im Nachgang, wenn die Gesellschaft das so aufgesetzt hat, werden wir im Veranlagungsverfahren das dann auch genau prüfen, ob es dann wirklich so umgesetzt wurde, wie uns offengelegt wurde.
Können Sie denn als Steuerbehörde überhaupt den ganzen Umfang eines solch komplizierten Konstrukts erfassen?
Wir gehen davon aus, dass dem so ist. Wir haben sehr kompetente Leute bei uns und wir können im Veranlagungsverfahren können wir die Gesellschaften aufgrund ihrer gesetzlichen Mitwirkungspflicht dazu auffordern, uns Dokumente einzureichen. Diese Dokumente auch von ausländischen Gesellschaften. Da geht es zum Beispiel um Verträge, Personalverträge, es geht um Mietverträge, um eben auch aus schweizerischer Sicht prüfen zu können, ob dann dort im besagten Land oder auf der besagten Insel auch tatsächlich eine Substanz vorhanden ist.
Aber wenn das eine Firma nicht macht, welche Möglichkeiten haben Sie dann?
Wenn das eine Firma nicht macht, dann haben wir die Möglichkeit, das erstens mal in Zweifel zu ziehen und dann gehen wir davon aus, dass diese Gesellschaft an diesem besagten Ort aus schweizerischer steuerlicher Sicht nicht existiert und dann wird in der Regel das Vermögen, das in dieser Gesellschaft zum Beispiel verwaltet wird, wird dann an die schweizerische Gesellschaft steuerlich hinzugerechnet.
Da optimiert also eine Firma mit gewieften Anwälten die Steuern. Sie versuchen, das Ganze zu durchschauen. Kommt mir ein bisschen vor wie David gegen Goliath.
Wir haben diesen Eindruck nicht, da wir sehr gute Bücherexperten bei uns haben, die teilweise eben auch Erfahrung haben und auch in international tätigen Beratungsgesellschaften gearbeitet haben und eben selber auch solche Strukturen aufgesetzt haben. Daher wissen wir schon sehr genau, wo wir den Finger draufheben müssen.
Aber sind denn nicht die wirklich guten Steuerexperten bei der Konkurrenz, bei den großen Firmen, weil die besser zahlen?
Das ist tatsächlich so, dass wir auf dem Arbeitsmarkt mit diesen Gesellschaften konkurrenzieren. Wir haben aber das Glück, im Zug ist sehr ein interessantes Arbeitsumfeld für Bücherexperten und es ist heute eine Generation an der Arbeit, die nicht nur auf den Lohn schaut, sondern eben auch auf die Lebensqualität und das können wir in diesem Sinne bieten, dass eben nicht an Wochenenden gearbeitet werden muss und am Abend auch zur vernünftigen Zeit die Personen zurück zu ihren Familien können, um diese auch zu pflegen.
Zum Schluss, Philipp Moos, haben die Kantone, hat Ihr Kanton konkret denn überhaupt genügend Leute, genügend Kapazitäten, um diese international aufgestellten Großunternehmen umfassend kontrollieren zu können?
Wir gehen davon aus, dass wir genügend Kapazität haben, um unsere Arbeit sehr kompetent zu machen.
Das sagt Philipp Moos von der Steuerverwaltung Zug im Rendezvous. Gewinn verdoppelt auf gut 3 Milliarden Franken. Die Chefetage der Credit Suisse ist zufrieden. Wäre da nicht der Steuerstreit mit den USA, den die Bank noch immer nicht beilegen konnte? Immerhin, heute wurden neue Details zum Umfang der möglichen Strafzahlung bekannt. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Quartal für Quartal wird Brady Dugan, der Chef der Credit Suisse, gefragt, ob es denn Neuigkeiten im US-Steuerstreit gebe, ob endlich eine Einigung in Sicht sei. Und Quartal für Quartal winkt Dugan ab, betont, man kooperiere mit den US-Behörden und hoffe auf eine rasche Einigung. Heute signalisiert der CS-Chef nun, dass es vorwärts geht. Er hat 175 Millionen Franken für eine Einigung des Rechtsstreits auf die Seite gelegt. Und er erklärt gleich selber, wie das zu interpretieren sei. Diese Rückstellungen zeigen, dass die Bank der Ansicht ist, auf dem Weg zu einer Einigung Fortschritte gemacht zu haben.
The fact that we've taken a provision today does indicate that we feel like we're making progress towards some resolution there, but we'll see in terms of when that actually comes through.
Wann diese Einigung vorliegen wird, dazu wagt Dugan allerdings keine Prognose, noch immer nicht. Und es gibt eine weitere Einschränkung, denn Fortschritte sieht Dugan bisher erst an einer Verhandlungsfront, nämlich in den Gesprächen mit der US-Börsenaufsicht SEC. Noch keine Bewegung sieht er hingegen offenbar in den parallel laufenden Gesprächen mit dem US-Justizdepartement DOJ.
A lot of focus to date has been on the DOJ aspect of that. That remains outstanding. We continue, obviously, to try to work towards a resolution there. But this provision taken today is with regard to the SEC aspect of it, which is more the securities and the licensing piece of it.
Ausgestanden ist der US-Steuerstreit somit noch immer nicht. Der 54-jährige CS-Chef will den auch weiter kooperieren, weiter Daten liefern, etwa Details zur Bank, zum Geschäftsmodell oder zu Kunden, die der CS inzwischen den Rücken gekehrt haben. Diese Daten aufzubereiten ist aufwendig und entsprechend teuer. Zudem dürfen die Kosten für Steuerexperten, Anwälte und sonstige Berater in den letzten Jahren bereits Unsummen verschlungen haben. Wie viel will Dugan allerdings nicht verraten.
That's obviously not cheap. It's a big effort.
Für den Vergleich, im US-Steuerstreit hat die Bank mittlerweile insgesamt 470 Millionen Franken auf die Seite gelegt. Das hört sich nach viel an. Zahlreiche Beobachter gehen aber davon aus, dass dieses Geld nicht ausreichen wird.
Neue Ungereimtheit im Departement des Berner Justizdirektors Hans-Jürg Käser. Die Kantonspolizei soll jahrelang Informatikaufträge in Millionenhöhe an ein Unternehmen vergeben haben. Freihändig, ohne öffentliche Ausschreibung. Das meldet die Zeitung Der Bund. Bekannt daran, der Geschäftsführer der Informatikfirma ist der Bruder des zuständigen IT-Chefs bei der Kantonspolizei. Schon wieder gerät also der bernische Polizeidirektor Hans-Jürg Käser ins Rampenlicht. Für ihn ist es innerhalb weniger Monate die dritte Krise in seiner Direktion. Regionalredaktor Jörg André über einen Regierungsrat in Bedrängnis.
Angefangen hat es im letzten Jahr mit Problemen im Migrationsamt. Hans-Jürg Käsers Untergebene konnten nicht im Detail belegen, wohin die Millionen des Bundes fürs Berner Asylwesen genau fließen. Käser stellt sich vor seine Leute und sieht anfänglich kein Problem. Später schweigt er, relativiert und sucht nach Erklärungen. Die kantonale Oberaufsichtskommission gibt sich damit nicht zufrieden und verlangt eine Untersuchung. Deren Ergebnis ist noch ausstehend. Dann in der letzten Woche die Affäre Thorberg. Gefängnisdirektor Georges Gacivio wird von Käser aus dem Amt genommen. Gacivio war per Du mit einzelnen Insassen. Er hat einem Gefangenen ein Bild abgekauft und eine Zeugenaussage aus einem Dossier entfernt. Dies alles war seit September bekannt. Polizeidirektor Käser lässt die Vorfälle intern untersuchen. Doch immer weitere Fakten dringen via Medien an die Öffentlichkeit. Georges Gacivio hatte Sex mit einer Drogenprostituierten und zwar auch noch nach seinem Antritt als Gefängnisdirektor. Das lässt das Fass überlaufen. Gacivio musste am Montag gehen. Nun wird die Thorberg-Affäre auch extern untersucht. Aber Käser setzt ausgerechnet einen Experten ein, mit dem er per Du und in derselben Partei ist. Eine unglückliche Wahl. Die Krisen in seiner Direktion kommen für Hans-Jürg Käser zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Ende März will er seinen Sitz in der Regierung verteidigen und eine dritte Amtszeit in Angriff nehmen. Gerade jetzt wird jedes Wort, jede Reaktion der Kandidaten auf die Goldwaage gelegt. Der Druck auf Hans-Jürg Käser steigt, die rot-grüne Seite greift an und sieht gravierende Führungsmängel. Die Bürgerlichen versuchen, den Ball flach zu halten und stehen hinter dem freisinnigen Polizeidirektor. So oder so, die Krisen in Käsers Direktion werden zum Wahlkampfthema.
Ein Bericht von Jörg André. Verkehrsinfo SRF von 12.49 Uhr in der Westschweiz. Vorsicht auf der A9 Richtung Vevey. Befinden sich zwischen B Nord und Saint-Trifon Gegenstände auf der Fahrbahn. Die Freiburger Gemeinde Morens liegt nur wenige hundert Meter vom Militärflughafen Bayern entfernt. Weil der Fluglärm immer stärker wird, kann in Morens künftig kein einziges Haus mehr gebaut werden. Härtefall, findet die Armee und zahlt der Gemeinde mehrere hunderttausend Franken Entschädigung. Morens zieht dafür seine Beschwerde gegen das neue Betriebsreglement zurück. So ein Handel ist die Schweizer Armee noch nie eingegangen. Und das weckt Gelüste in anderen Gemeinden. Patrick Mühlhauser.
Morens, ein kleines Bauerndorf im freiburgischen Breuebezirk zwischen Bayern und Estavayer-le-Lac. Ein paar Hühner gackern herum, es herrscht beinahe Idylle, wäre da nicht. Ein Kampfjet, eine FA-18 der Schweizer Armee, startet in Payern, praktisch vor der Haustür von Marie-Madeleine Berchier.
Il y a beaucoup, beaucoup de prix. Énormément de prix.
Der Fluglärm sei enorm.
Non, puis je vous dis, quand il y a des téléphones, alors vous entendez rien du tout. Attendez, il y a un avion qui passe.
Am Telefon verstehe man kein Wort mehr. Marie-Madeleine Berchier hätte lieber weniger Lärm statt Geld von der Armee. Im Gemeindebüro sitzt Gemeindepräsidentin Nathalie Frey. Morens liege vollständig im sogenannten Lärmkataster, sagt sie. Kein einziger Quadratmeter Land könne deswegen mehr verbaut werden. Für das kleine Dorf mit seinen 150 Einwohnern sei das eine Katastrophe. Als Entschädigung erhält Morens rund 740'000 Franken, als einmaliges Entgelt von der Schweizer Armee. Man habe gekämpft und nun Geld erhalten, sagt die Gemeindepräsidentin. Umso besser für Morens. Von Gesetzes wegen war die Armee dazu nicht verpflichtet. Man befinde sich in einer Grauzone, sagt ein Sprecher der Armee gegenüber Radio SRF und bestätigt, es sei heikel, weil man ein Präjudiz für andere Gemeinden schaffen könnte. Doch die Zahlung lasse sich mit der speziellen Situation von Morens begründen. Tatsache ist, ohne diese 740'000 Franken hätte Morens die Einsprache gegen das Betriebsreglement nicht zurückgezogen. Bayern ist mit rund 9'000 Flugbewegungen pro Jahr der wichtigste Militärflughafen der Schweiz. Denis Chasseau lebt in Bussy, der Nachbargemeinde von Morens, und ist Präsident der 22 Anwohnergemeinden des Militärflughafens.
On s'est engagé, nous les autres communes, à ne pas revendiquer aussi de l'argent. Morens est à 100% morte.
Die Anwohnergemeinden hätten der Armee versichert, keine solchen Forderungen zu stellen. Im Gegensatz zu ihnen sei Morens eine tote Gemeinde. Anders tönt es in der Bevölkerung. Ein Mann im Restaurant Communal findet es nicht normal, dass nur Morens Geld erhalte. Etwas weiter weg in Cugy, in einer Bäckerei. Schön für Morens, findet ein Mann, die Gemeinde habe gut verhandelt.
Bah, ma foi, tant mieux pour eux, ils ont bien réussi à négocier. Faut se dire ça.
Je m'excuse, mais toutes les autres communes reçoivent le bruit par contre. Puis c'est vrai que les Valaisans, ils vont tous venir là, les avions Valaisans. Hein.
Und ihnen in Cugy bleibe nur der Lärm, fügt ein anderer Mann an. Wenn der Militärflughafen Sitten schließe, so wie das die Armee plant, dann könnten noch mehr Flugzeuge in Payern landen. Im Hotel de la Gare, ungerecht sei es, dass die Armee nur Morens entschädige, finden auch hier zwei Gäste.
Das ist nicht normal, aber bon, es ist so. Wir wollen was machen.
Wir geben an einen, wir geben nicht an den anderen. Das gibt Konflikte, c'est tout. Voilà.
Doch auch weiter entfernt löst diese Entschädigungszahlung der Armee Kopfschütteln aus. Im luzernischen Emmen etwa, wo sich auch ein Militärflughafen befindet. Emmen werde die Sache prüfen, schreibt der Gemeindepräsident gegenüber Radio SRF. Man könne sich gut vorstellen, der Armee entsprechende Forderungen zu stellen. Es gehe nicht an, so der Gemeindepräsident von Emmen, dass eine einzelne Gemeinde außerordentlich und anscheinend ohne Rechtsgrundlage Entschädigungszahlungen erhalte.
Gleich hier in den Mittagsinformationen, wenn es plötzlich nur Gewinne gibt. Regelpirouetten in Sotschi. Doch zuerst Internetsperren. Weil es mit der freien Presse in der Türkei nicht sonderlich gut bestellt ist, weichen viele Regierungsgegner ins Internet aus. Doch das dürfte künftig schwieriger sein. Die Regierung Erdogan hat im türkischen Parlament letzte Nacht nämlich ein Gesetz durchgebracht, das die Kontrolle des Internets deutlich ausweitet. Ich fragte den ARD-Korrespondenten Reinhard Baumgarten in Istanbul, was bedeutet das im Alltag beim Surfen im Netz?
Viele Seiten werden schlicht und ergreifend nicht mehr abrufbar, nicht mehr erreichbar sein. Für mich persönlich ist das jetzt kein Drama, weil mein Internet geht über Deutschland. Aber für türkische Nutzer, die auch türkische Provider haben, wird das dann richtig schwierig. Ich kenne die Lage aus dem Iran. Und ich ziehe ungern Parallelen, aber hier ergibt sich eine. Auch da gibt es ja ganz viele Internetsperren und auch da ist der Zugang zum Internet sehr, sehr schwierig.
Gibt es denn Ausweichmöglichkeiten?
Ja, man kann versuchen, über Proxy-Server oder über VPN dann eben ins Netz zu kommen. Das werden dann viele machen, also virtuelle persönliche Netzwerke. Dann geht man eben nicht über Provider in der Türkei, sondern geht über die Schweiz, über Deutschland, über Amerika. Und dann kommt man an die Inhalte dran. Das geht, aber es ist schwierig.
Wie argumentiert denn die türkische Regierung? Warum sei denn eine bessere Kontrolle des Internets unbedingt nötig?
Ja, sie sagt ja nicht, dass sie das Internet kontrollieren will. Sie spricht ja vom Schutz der Familie, der Jugendlichen, der Kinder vor Drogen, vor sexuellem Missbrauch, vor der Gefahr eines Selbstmordes. Also das wird ja immer so verkauft, als sei es für die Bevölkerung das Wichtigste überhaupt, dass die Bevölkerung eben vor schmutzigen Inhalten geschützt werden muss. Da ist ja nicht die Rede von Zensur. Das sagt ja die Opposition. Und die Opposition geht zum Teil noch weiter und spricht sogar hier von faschistischen Tendenzen, die inzwischen die türkische Regierung an den Tag lege.
Hat sie denn recht, wenn sie diese Vorwürfe macht?
Ja, also es ist schon sehr offensichtlich, dass hier dann Seiten sehr wahrscheinlich gesperrt werden, die eben nicht nur mit Pornografie oder mit Drogen oder Sachen zu tun haben, sondern sehr gezielt eben der Zivilgesellschaft zugeordnet sind. Das haben wir schon erlebt. Das Haarige an der Sache ist ja nicht, dass das geschieht, sondern wie es in Zukunft geschieht. Bisher war ein Richter erforderlich, der sich das Ganze angeguckt hat und dann als Richter entschieden hat. In Zukunft wird es dann so sein, dass eine Behörde, die Telekommunikationsbehörde, nach eigenem Ermessen, nach eigenem Gutdünken entscheidet, welche Seite schädlich und welche nicht schädlich ist.
Die Türkei wird ja derzeit von einem Korruptionsskandal heimgesucht. Premier Erdogan ist unter Druck. Ist diese verschärfte Internetkontrolle eine direkte Folge dieses Skandals?
Es ist eine direkte Folge der gesamten Entwicklung dieser Regierung, die einfach seit den Gezi-Protesten im vergangenen Sommer einen immer stärkeren autoritären Zug an den Tag legt und mit Kritikern einfach nicht umgehen kann. Wir haben gesehen, als kritisiert wurde im vergangenen Sommer, dann kamen Knüppel und Wasserwerfer und Tränengas. Wir sehen, wie der türkische Regierungschef mit Polizeibeamten und Juristen verfährt, die in Korruptionsfällen ermitteln, dass die einfach versetzt werden, dass sie entlassen werden. Also das spricht eben nicht für Souveränität und demokratisches Gebaren.
Das waren Einschätzungen des Journalisten Reinhard Baumgarten. Er ist in Istanbul. Ja, schier unglaubliche Drehungen machen in der Sportart Slopestyle nicht nur die Snowboarder, sondern auch die Verantwortlichen der Olympischen Winterspiele in Sotschi. Heute Vormittag hat dort die Qualifikation in diesem Slopestyle-Wettbewerb stattgefunden und kurz zuvor hatte das Internationale Olympische Komitee die Regeln geändert. So, dass keiner der Snowboarder abreisen muss, bevor die Spiele morgen offiziell eröffnet werden. Aus Sotschi, Barbara Golpi.
Die heutige Qualifikation diente nun lediglich dazu, diejenigen 8 zu bestimmen, die sich direkt für den Final qualifizieren. Alle anderen dürfen im Halbfinal noch einmal antreten und um die restlichen Finalstartplätze kämpfen. Insgesamt wurde diese Regeländerung von den Fahrern positiv aufgenommen, auch wenn sie kurzfristig war. Profitieren davon können unter anderem die beiden Schweizer, Lucien Koch und Jan Scherer. Die Freude, nun doch noch so richtig bei den Olympischen Spielen dabei sein zu können, war beim 18-jährigen Lucien Koch gross.
Ich habe es ganz ehrlich absolut nicht gecheckt. Das hat mich gerade noch einmal gefreut, weil ich gewusst habe, dass ich jetzt schlussendlich gleich noch mal 2 Tage snowboarden kann, den Kurs noch mal geniessen kann, weil es ist ein mega cooler Kurs. Und allgemein die Olympia-Atmosphäre, ich bin mega froh, ist cool.
Grundsätzlich etwas kurios, dass niemand ausscheiden kann bei der Qualifikation, findet es Jan Scherer.
Für mich hat es keinen Sinn gemacht, als ich das vielleicht zum ersten Mal gehört habe. Und man kann es auch so anschauen, dass man 2 Chancen hat, um weiterzukommen.
Und auch er kann nun davon profitieren, auch wenn bei Jan Scherer anders als bei Lucien Koch nicht die vorzeitige Abreise aus Sotschi drohte, da er auch noch im Halfpipe-Wettbewerb starten wird. Nun wird es aber ganz sicher keine Athletinnen und Athleten geben, die bei den Olympischen Spielen ausscheiden, bevor diese offiziell begonnen haben.
Jetzt finden die Halbfinals also am Samstag statt mit allen Athletinnen und Athleten, die es heute noch nicht direkt in den Final schafften. 13 Uhr. Der digitale Wandel geht schnell, sehr schnell. Da muss eine Telekomfirma parat sein. Die Swisscom zum Beispiel. Wie sieht sie den Kunden, die Kundin der Zukunft? Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags, heute mit Christoph Studer.
Der Millionenerbe Karl Hirschmann muss definitiv ein Jahr ins Gefängnis. Dies hat das Bundesgericht entschieden und damit ein Urteil des Zürcher Obergerichts bestätigt. Auch wenn sich Hirschmann mit einem Opfer außergerichtlich geeinigt habe, müsse der Missbrauch Minderjähriger strafrechtlich geahndet werden, sagt das Bundesgericht. Die Grossbank Credit Suisse hat im letzten Quartal 2013 weniger Gewinn gemacht als erwartet, unter anderem wegen Rückstellungen im Investmentbanking. Auf das ganze Jahr gesehen resultierte ein Gewinn von gut 3 Milliarden Franken. Der Berner Polizeidirektor Hans-Jörg Käser hat nach dem Thorberg-Fall eine weitere Untersuchung angeordnet. Dieses Mal geht es um offene Fragen im Informatikbereich der Berner Polizei.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.